Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Aha-Momente zum Glücklichsein. Lebe selbstbestimmt und wild und weise. Das hört sich nach purer Lebensfreude an. 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. So der Titel von dem aktuell erschienenen Buch von Sabine Askedom. Vor einiger Zeit habe ich schon ein wunderbares Gespräch mit Sabine führen können. In Anlehnung an ihr Buch Eigenlob stimmt entstand die Folge 26 Eigenlob stimmt, trau dich. Und mit einem verschmitzten Lachen hat sie sich dann als Queen of fucking everything selbst die Krone aufgesetzt und ihre so großartige Persönlichkeit immer weiter entfaltet. Nun freue ich mich sehr, Sabine Askedom in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Liebe Sabine, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich
doch
bitte...
nochmal bitte, ja. Nicht so lange Pausen machen, dann ist fast genommen da.
Ja, das ist doch klasse. Das können wir gerade so lassen. Damit hast du dich ja auch schon ein Stück selber vorgestellt. Stell dich doch bitte unseren Hörerinnen erst einmal vor.
Erstmal hallo, liebe Silvia. Ja, ich bin Sabine Askedom, ich bin Buchautorin, Coach, Trainerin, Speaker, wie man so schön neudeutsch sagt, also Rednerin, habe mein 36. Buch gerade veröffentlicht, bin Großmutter von 5 wunderbaren Enkelkindern, genieße das auch und bin gerade 70 geworden.
Genau, da hast du schon etwas mit der 70 verraten. Warum heißt das Buch gerade 70 Aha-Momente?
Ich kann dir vielleicht kurz was über die Entstehung des Buches sagen. Letztes Jahr hat mich der Verlag Gräfe und Unser angesprochen, ob ich nicht mit ihnen ein Buch machen möchte. Und ich dachte erst so, ach nee, wieder ein Buch, ich habe gar keine Lust. Da habe ich dann angerufen, freundlicherweise, gesagt, ja, also ich habe jetzt nicht so große Lust, worum geht's denn? Und dann sagten die, ja, es soll sowas Kleinteiliges werden, so 50 Kapitelchen. Ah, und da wurde ich natürlich hellhörig. Und dann habe ich gesagt, wenn es nicht 50 sein müssen, sondern 70 sein können, dann bin ich dabei. Und so sind wir zusammengekommen. Also 70 Kapitel wegen 70 Jahre, weil ich bin am 7.7.2023, was übrigens in der Quersumme auch 7 ist, 70 geworden. Und deswegen dieses Buch.
Ja, cool. Ja, guck, das gab den Impuls und dann ist das 50 eine 70 geworden. Ja, sehr gut, sehr gut. Yeah. Hast du den Ball geschickt aufgefangen?
Ja, genau. Und es hat echt Spaß gemacht. Ja, kleinteilig ist schön. Du kennst es vielleicht. Da hat man nicht so einen Riesenberg vor sich, sondern 70 kleine Etappen. Und das ist immer einfacher, als so ein Thema auf 260 Seiten auszubreiten. Also es war einfach, ja, eine schöne Zeit zu schreiben. Und hat mir persönlich sogar noch mal sehr geholfen.
Ja, bestimmt auch ein gutes Sortieren, ne? Für dich selber auch noch mal durch diese ganzen Themen durchzugehen.
Genau, ja, ich habe wirklich abgeschlossen mit vielen Themen. Und muss sagen, seit ich das Buch fertig habe, bin ich noch mal gelassener und heiterer als vorher.
Aha, ist ja kaum zu glauben, dass das noch geht. Eine Steigerung. Ach, klasse. Ja, und das ist auch, ich kann mir das gut vorstellen mit diesen Häppchen. Also für dich zum Schreiben und auch fürs Lesen ist das schön. Und das ist sehr kurzweilig, wenn man das liest und du hast immer diese Geschichte, dann hat man wieder auch eine Idee, was kann ich damit anfangen? Das ist umsetzbar, ins eigene Leben übertragbar. Das ist großartig.
Ja, schön.
Ja, ich möchte dir auch erst einmal herzlich zu deinem Geburtstag auch gratulieren. Das ist ja auch eine runde Sache. Und es gibt beim Lachyoga so ein schönes Ritual. Das heißt, ich wünsche allen Menschen der Welt Glück, Gesundheit, Frieden. Ich ergänze es noch mit viel Lebensfreude. Das würde ich gerne mit dir und den Hörerinnen machen. Mit der Ergänzung nicht nur allen Menschen der Welt, sondern auch dir ganz im Besonderen, weil du ja das Geburtstagskind bist. Da würde ich dich dazu einladen, dass du mitmachst, die HörerInnen auch. Ich sage gerade mal, wie es geht. Um das zu symbolisieren, dass alle Menschen der Welt gemeint sind, machen wir ein Händeschieben nach links, ho, ho, dann nach rechts, haha, für Westen und Osten, dann nach vorne, ho, ho, als Symbol für den Norden und die Namaste-Haltung vor dem Körper als Symbol für den Süden. Also haben wir alle vier Himmelsrichtungen. Dann werden die Arme groß geschwungen, so als würde man Konfetti verteilen, einmal mit dem Wunsch Glück, dann Gesundheit, Frieden und Lebensfreude. Das sage ich dann aber nochmal der Reihe nach an. Also gemeinsam die Hände nach links schieben mit Ho, Ho. Machst du auch gerade mit?
Ho,
Ho, genau, nach rechts. Ho, Ho.
ho. Ho,
Nach vorne. Ho, Ho.
ho. Ho,
Dann zum Körper und die Namaste-Haltung. Ho, Ho.
ho. Ho,
Und dann, ich wünsche allen Menschen der Welt und ganz besonders dir ganz viel Glück und die Arme nach oben werfen. Na?
Ja.
Dann wieder die Namaste-Haltung.
Ja,
Ich
schön.
wünsche allen Menschen der Welt und ganz besonders dir viel Gesundheit und die Arme
Ja.
hoch. Ich wünsche allen Menschen der Welt und dir ganz besonders den Frieden. Na?
Oh ja.
Und viel Lebensfreude und die Arme hoch. Und dann habe ich mir überlegt, mit den 70 und dem Aha, in dem Aha steckt ja auch das Ha. Und
Ja.
Lachen tun wir ja auf Ha-Ha-Ha, Ho-Ho-Ho, Hi-Hi-Hi, die ganzen Lachlaute mit den Vokalen. Und ich habe mir da mal überlegt, 70 Ha-Ha-Has, das sind ungefähr 30 Sekunden oder 15 Mal ausatmen. Lachen ist ja ausatmen auf Ha-Ha-Ha. Und das würde ich gerne mit dir und den Hörerinnen machen, um dir diese 70 Hahaha-Momente auch noch lachend zu schenken. Hast du Lust mitzumachen?
Ich würde lieber zuhören.
Ah, genau, jetzt beim Geschenken vielleicht eher zuhören, ne? Genau. Liebe HörerInnen, ich lade euch dazu ein, das mitzumachen. Ist auch eine interessante Erfahrung, dass man einatmet, einen Moment anhält und dann. Das waren so ungefähr die ersten 10 bis 15 Hahas, dann nochmal. Jetzt sind wir schon so ungefähr bei 30 und 45. Und. Jetzt sind wir ungefähr bei 60 und noch einmal. Das waren jetzt mindestens 70 und ein paar mehr für die nächsten
Das
Lebensjahre.
ist wirklich ansteckend.
Ich habe gerade bei der Übung, kann man auch das Perfekte und Perfektsein üben, dass
Ja,
man sagt, es
herrlich.
sind jetzt so ungefähr 70,
Ja.
dass man einfach den Spaß daran hat.
Ach, danke dir. Ja, ich habe ein dickes Grinsen im Gesicht.
Ah, das ist wunderbar, das gefällt mir, so soll es sein. Ja, zum Thema Erfolg. Da hast du bei deinem Instagram-Account geschrieben, dass du, als dein Buch erschienen ist, gleich an dem nächsten Morgen zum, ich weiß nicht, welchem Laden gelaufen bist, wo du den Spiegel gekauft hast, um
Ja.
zu gucken, wo du auf der Bestsellerliste stehst. Und dann ist dir aber auch danach ein Malheur passiert. Erzähl es doch am besten mal selber. Ich finde das so
Ich sage ja
großartig.
immer, das Leben ist auf und ab. Es ist keine gerade Linie. Also ich bin wirklich rübergelaufen in unseren Supermarkt, geschaut, weil ich wusste, ich bin auf der Spiegel-Bestsellerliste letzte Woche und habe mir einen Spiegel gekauft, reingeschaut. Platz 17, war natürlich stolz wie Bolle. Dachte, ich bin der Superstar. Und dann hatte ich einen Termin mit meinem Personal Trainer. Habe gedacht, ah, nehme ich noch schnell den Müll mit runter. Und die Mülltüte war relativ voll. Und ich bin im Flur und dann reißt diese verdammte Tüte und der ganze Müll rollt durch diesen Flur. Ich hätte heulen können. Und dann hat meine innere kluge Stimme zu mir gesagt, sei demütig, sei demütig. Wenn du der Superstar wärst, hättest du jemanden, der dir deinen Müll wegbringt. Und das hat mich schnell auf den Boden zurückgebracht. Und ich habe dann wirklich lachen müssen, als ich das weggeräumt habe. Oh, es ist, ja, hat, es alles hat immer alles zwei Seiten, gell?
Ja, that's life, ne? Und dann kommt es drauf an, ob man das, worüber man immer erzählt und berichtet und schreibt, wie man es selber geregelt kriegt, ne?
Genauso ist es. Genauso ist es.
Ja, aber du machst das fantastisch. Mir hat das gut, diese Geschichte so gut gefallen, dass ich dachte, die müssen wir gleich am Anfang bringen, ja.
Ja, und das kann
Ja.
man ja nicht erfinden, ne? Also das ist wirklich, so ein Quatsch kann man nicht erfinden. Das muss passieren. Und mir passieren, sind ja in meinem Leben immer solche Sachen passiert, wo ich hinterher gedacht habe, das glaube ich jetzt alles nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber shit happens, ne,
Shit
sagt man.
happens, ja, die Geschichte, die das Leben schreibt, ne, genau so ist es, ne, und auch so dicht hintereinander, ne. Ja, das denke ich, ist aber auch das Gute, Yin und Yang. Es gehört eben alles zusammen und
Genau.
ich denke, wenn man beides im Auge hat, die Achtsamkeit dafür hat, dann ist man, denke ich, in einer ganz guten Balance, ne. Dann kann man nicht irgendwie abdriften in die eine oder andere
Ja, das
Richtung,
ist
ne.
ganz hilfreich, glaube ich auch.
Ja, das schätze ich auch so an dir, ne? Dass du mit all deinem Ruhm, den du ja schon erlangt hast, nicht in so was Arrogantes reingehst, sondern das habe ich auch gelesen, da dachte ich, das finde ich ja auch spannend, dass du, korrigier mich, wenn ich es jetzt falsch sage, Gleichgesinnte sogar als Schwester benennst, dich als
Ja.
Schwester verbunden fühlst. Magst du dazu was sagen?
Ja, das ist mir nachts um drei, glaube ich, beim Schreiben plötzlich in den Kopf gekommen. Vielleicht was, weiß nicht, ob du es kennst. Man hat so ein Gefühl in sich, aber man weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann. Und dann bin ich irgendwann nachts wach geworden und habe mich an den Schreibtisch gesetzt plötzlich. Und dann kamen so diese Bilder, was die Bücher für mich bedeuten. Und da kam ganz oft, ja, ich weiß gar nicht, wie plötzlich die Idee oder dieses Gefühl, Bücher sind meine Schwester, die ich nie hatte. Also es gab eine Geschichte bei uns in der Familie, die habe ich erst viel später gehört, dass ich wohl eine Schwester gehabt hätte, die leider tot geboren worden ist, ein Jahr nach mir. Aber es wurde in der Kindheit nie drüber geredet. Und ich habe immer so gedacht, auch wenn ich eine Schwester hätte, dann hätte ich jemanden zum Reden, der ich mich anvertrauen kann. Ich hatte drei große Brüder und die wollten das nicht hören, was ich denke. Und meinen Eltern konnte ich es nicht erzählen, weil solche Gefühle, wie ich hatte, wollten die gar nicht hören. Und dann ist mir klar geworden, mit jedem Buch, was ich geschrieben habe, habe ich mir eine Schwester geschaffen, der ich alles anvertrauen konnte. Und dann ist ja völlig klar, dass die Menschen, die das lesen und gelesen haben, ja auch meine Schwestern sind, weil sie mir zuhören oder geschaut haben, was ich so ja von mir gegeben habe. Übrigens, Männer können auch Schwestern sein, sage ich, weil ein Mann, der meine Sachen liest und versteht und annimmt, ist genauso eine Schwester. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man eigentlich ja jetzt nach, weiß ich was, über 30 Jahren, na geschätzt, weiß ich nicht, so eine halbe Million oder eine Million Schwestern hat. Eigentlich ein Geschenk,
Ha,
oder?
cool. Ja, das finde ich eine ganz interessante Sichtweise. Ja, das ist ganz schön. Kann ich aber gut nachvollziehen. Ja. Ja, jeder taucht ja in deine Geschichten ein, in all das, was du mitteilst. Das will man ja auch. Man will ja gerne davon was übernehmen. Ne?
Ja,
Ja,
und ich
und
war ja noch nie so ehrlich in Büchern wie jetzt in dem neuen. Also, ich glaube, da muss man auch ein gewisses Alter erst erreichen, dass man sich das traut. Ich habe also wirklich ja gnadenlos über Fehler gesprochen, über Fehlentscheidungen geschrieben. Und das war schon ein großer Schritt. Also, puh. Ich habe auch immer
ja.
meine Kinder gefragt, ist es für euch okay, wenn ich das schreibe? Weil die sind ja betroffen davon. Und die haben immer gesagt, Mama, schreib's. Das war so niedlich. Schreib's. Schreib du das, was du schreib, was du willst. Und dann habe ich mir da immer das Okay abgeholt.
Ja, cool. Ja, finde ich aber auch gut so. Na, nicht, dass sie sich nachher wundern und sagen, Mensch, du hast da so offen gesprochen, wir sind
Nein,
auch
das geht nicht.
beteiligt, das kann
Ja,
man nicht
nee,
machen.
das geht überhaupt nicht.
Naja, und dein Buch steckt wirklich voller Geschichten, in den Selbsterlebten, dramatisch, ehrlich, offen, zum Mitfühlen, schmunzeln, draus lernen. All das, also so vielfältig, ne? Und du schreibst auch, das lese ich jetzt gerade mal so vor, dieses Buch ist kein Ratgeber, die Welt erstickt in Regeln. Tu dies, tu das und das lass sein. Das Leben ist aber viel zu bunt für Binsenweisheiten. In diesem Buch bekommst du keine Ratschläge, die so tun, als würden sie für alle gelten. Dieses Buch folgt dem Coaching-Ansatz, nach dem ich seit 30 Jahren arbeite. Ich möchte dich mit meinen Geschichten zum Nachdenken bringen, gebe dir ein paar Impulse und vertraue darauf, dass du auf deine eigenen Lösungen kommst. Und damit sprichst du mir und sicherlich vielen Menschen total aus dem Herzen. Und ich denke, das ist das, was deine Ehrlichkeit da so auch ausmacht, oder?
Ja, das habe ich gelernt in der Zwischenzeit, also in diesen vielen Jahren. Was ich als Lösung sehe, muss nicht die Lösung sein, die jemand anders wählt. Das habe ich halt im Coaching gelernt. Vielleicht kennst du das, kommt jemand rein und ich weiß doch sofort, was der braucht. Und dann habe ich lernen müssen, nö, das ist gar nicht das, was die oder der braucht. Die brauchen ganz was anderes. Und ich habe einfach gelernt, halt die Klappe in solchen Situationen. Und ich habe dadurch gelernt, ich kann meine Geschichte erzählen und jeder kann sich da rausnehmen, was für sie oder für ihn das Richtige ist. Also keine Vorschriften, und wie gesagt, Vorschriften gibt es auch viel zu viele, sondern es ist im Prinzip so eine ausgestreckte Hand, auf der ich meine Geschichte darbiete und jeder nimmt sich davon, was für sie oder für ihn hilfreich ist. So sehe ich das gerade.
Naja, und ich denke, jeder geht ja in Resonanz, ne? Und du kommst, das geht ja nur in Resonanz, das, was der andere ja auch mitbringt. Und jeder bringt ja wieder was anderes mit. Oder braucht doch was anderes, ne? Und so, ja, kann das ein guter Austausch. Du kannst den gleichen Impuls geben und 5 Leute nehmen sich was anderes daraus weg, ne? Ja.
Genau. Das habe ich so gemerkt nach Vorträgen. Dann kamen Menschen, haben mich auf irgendeine Geschichte angesprochen, aber jeder hatte das anders für sich interpretiert. Und das finde ich auch so schön. Ja. Das ist ja wie ein Film. Wenn du einen guten Film siehst, willst du ja nicht, dass irgendeine Moderatorenstimme sagt, was du jetzt zu denken hast oder welches Gefühl in dir erzeugt werden muss. Das ist ja gruselig. Sondern in jedem guten Film ist ja auch Raum für Interpretation, für Gefühle. Also ich habe jetzt ganz viele Briefe schon bekommen von Leserinnen, die sagen, ich habe ihr Buch im Zug zum Beispiel gelesen. Und die anderen Mitfahrer haben mich immer seltsam angeschaut, weil ich habe abwechselnd geweint und gelacht. Und habe ich mich gefreut.
Ja, genau. Du sprichst eben auch beides an. Ne? Und das finde ich eben auch so großartig. Also es ist ja auch so meine Thematik, habe ich dir ja auch schon erzählt, dass ich das Lachen und Weinen mir so wichtig ist, zusammenzubringen. Dass es eben nicht nur abwechselnd ist, sondern manchmal sogar gleichzeitig. Und dass das total in Ordnung ist, weil that's life. Ne? Ja. Und du hast deinen Untertitel von dem Buch 70 Aha-Momente zum Glücklichsein hat den Untertitel Lebe selbstbestimmt und wild und weise. Und da habe ich schon gedacht, es könnte auch eine Überschrift über dein gesamtes Leben sein.
Ja, stimmt.
Aber du schreibst auch tiefe Täler, die du durchschritten hast. Und eine schöne Formulierung, das gefällt mir gut. Du sagst, das Glas nicht nur halb leer, sondern durchaus auch mal umgefallen oder sogar zerbrochen ist.
Ja.
Na, also da fände ich es auch schön, wenn du dazu noch mal was sagst.
Ja, wir leben ja auch gerade in so einer Zeit, wo man ja eigentlich immer glücklich sein muss und irgendwie in jedem einen Sinn sehen muss, was passiert. Und ich habe halt selber erlebt in meinem Leben, dass ich vieles, dass mir vieles passiert ist, wo ich nun wirklich keinen Sinn drin gesehen habe. Also mein Mann ist ja an Demenz erkrankt, ist dann ins Heim gekommen und da war mein Glas nicht nur umgefallen, es war kaputt. Also meine Lebensfreude war weg, mein Lebensziel war weg. Ich wollte mit meinem Mann alt werden. Und da bin ich durch tiefe Trauer gegangen, Traurigkeit, wirklich abgrundtiefe Traurigkeit. Und ich habe mir eine Therapeutin gesucht und habe in meinem Buch auch geschrieben, die ersten 3 oder 4 Stunden hat die mir eigentlich nur Taschentücher reichen müssen, weil ich nur geweint habe. Ich habe stundenlang nur geweint. Und es ist ja so beruhigend, wenn du weißt, da sitzt jemand neben dir, der kann dich auch wieder retten aus dieser tiefen Traurigkeit. Also du bist so entspannt dabei, wenn du einfach dich dieser Traurigkeit hingeben darfst. Und da ist ein Mensch, der passt auf dich auf.
Ja, man sagt ja auch, manchmal muss der Mensch so viel weinen, bis wieder überhaupt ein Lächeln Platz hat. Ne? Das,
so ist es,
Die Situation gibt es natürlich auch. Ne? Und du hast es dann auch wirklich so lange gemacht, wie du es gebraucht hast. Ne?
Ja, und dann konnte ich langsam wieder erzählen, wie es mir ging.
Ja, das mit deinem Mann, das berührt mich sehr. Das hattest du ja auch in meiner letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, wo ich gedacht habe, hups, auf die Frage, wie hilft dir Humor in deinem Leben, kam das dann, wo ich überrascht war. Das wusste ich damals noch nicht. Mhm. Und jetzt hast du ja im Buch auch nochmal geschrieben, da habe ich gedacht, oh weia, so kann Demenz auch sein. Du hast das mit der Dame des Herzens geschrieben.
Oh ja.
Und also das finde ich schon, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das so sage. Da stelle ich mir schon sehr heftig vor. Wie bist du denn damit umgegangen?
Ich habe ja viele Bücher vorher gelesen über Demenz, weil ich wollte mich ja vorbereiten. Und da habe ich das immer wieder mal gelesen, dass demente Menschen, ja klar, einfach vergessen, dass sie verheiratet sind. Und Mein Mann wusste am Schluss nicht mehr, wer ich bin. Wer ist die Frau, die dahin immer hin und her fährt oder so oder auch in dieses Heim gebracht hat? Und dann habe ich ihn besucht und da war er immer so mittelverwirrt, aber er hatte noch eine gute Fassade. Denn er sagt, ah, wie geht's dir denn? Und dann habe ich gesagt, ach, geht so. Und wie geht's in der Arbeit? Und ich sage, ja, prima, habe ich erzählt. Und dann hat er mich gefragt, und wie geht's so mit der Liebe? Und ich dachte, was ist das denn für eine Frage? Und dann habe ich gesagt, Siegfried, meine Liebe sitzt mir gegenüber. Du bist meine Liebe. Da war völlig verwirrt. Und beim nächsten Besuch hat er mir eine kleine zierliche Frau vorgestellt, die neben ihm saß und sagte wirklich mit diesen Worten, darf ich dir die Dame meines Herzens vorstellen? Und das hatte er früher immer zu mir gesagt oder über mich gesagt. Und da hat es mir echt die Füße weggerissen. Du, da hilft dir die ganze kognitive Vernunft nichts, weil es einfach tief ins Herz geht. Also meine Therapeutin hat anschließend ein Broken Heart Syndrom festgestellt und ich glaube, dass es das war. Und meine ganze Vernunft, ne, mit sei froh, er ist nicht allein, er ist ja dement, er kann ja nichts dafür, hat mir in dem Augenblick wirklich wenig geholfen. Und ich musste wirklich innerhalb eines Jahres habe ich das, glaube ich, gebraucht, aus diesem tiefen Keller wieder raussteigen, wieder das Licht sehen und die Sonne spüren und den Wind auf der Haut. Und ich glaube, dann konnte ich die ersten Male wieder befreit lächeln. Weil du kannst ja auch lachen, wenn du tief unglücklich bist. Ich habe in der Zwischenzeit Vorträge gehalten, die Leute haben sich weggeschmissen und ich habe mitgelacht. Aber es ist ja nun mal ein Unterschied, ob dieses Lachen aus dem Herzen kommt oder ob es so eine Schutzfunktion hat auch, ne?
Ja, das Lachen kann sehr, sehr unterschiedlich sein, ne? Unterschiedlich klingen, eine unterschiedliche Funktion haben. Ja, das hat mich wirklich sehr berührt, als du das geschrieben hast. Es hat mich auch erinnert, das waren meine Anfänge, wo ich mich dann ja mit Lachyoga angefangen habe zu beschäftigen. Ich habe vor, warte, das war dann 2004, genau, das ist schon eine Zeit her, da habe ich meine damals beste Freundin ja durch Krebs verloren. Und da habe ich auch akkurat ein Jahr nicht gelacht. Das war weg, das war total weg, tutto
Glaube
komplett.
ich.
Das hätte ich mir niemals vorher vorstellen können, dass
Ja.
das ganz weg sein kann. Ne? Und ich hatte dann ja richtig Angst, ob es wiederkommt.
Oh ja.
Und dann habe ich immer, irgendwann habe ich mich gehört, weil ich es ja auch versucht habe. Ich wollte ja wieder lachen, das ist ja ein Teil von mir, wo ich dachte, Hilfe, wo ist das?
Ja.
Und dann hörte sich das an, ich habe immer gesagt, wie so ein Blecheimer. Ich hab mich gehört und dachte, das bin doch nicht ich, das ist doch nicht mein Lachen. Ne? Und durch Lachyoga ist das dann ja wieder aktiviert worden und dann habe ich
Super.
angefangen, mich damit zu beschäftigen, ne? Mit dem Lachen und dem Weinen und der Trauer und wie kann
Ja.
es gehen, aber
Ja.
eben auch die Akzeptanz zu haben, so wie du es eben auch gesagt hast, es gibt eben auch Zeiten, da kannst du nur schreien vor Leid, da kannst du nur heulen, ne? Da
Ja.
ist einfach alles nur das und dann halt gucken, wie kommt man dabei wieder raus, ne?
Ja, und was ich halt als Coach wusste, ist, ich muss mir helfen lassen und ich kann mir helfen lassen. Also man kann sich auch vergraben in dem Leid. Also das hätte passieren können. Und ich wusste, nein, nein, du brauchst Hilfe, du schaffst es nicht allein. Und dann habe ich Gott sei Dank mich aufgerappelt und habe mir eben diese Therapeutin geholt. Und ich muss sagen, für mich, Gott sei Dank, war das in der Corona-Zeit. Ich hatte eh keine Aufträge mehr. Die waren irgendwie innerhalb von 4 Wochen alle weg für ein Jahr. Und so hatte ich auf der anderen Seite Zeit, die Zeit zu nutzen, um eben was für mich zu tun. Sport zu machen, zur Therapie zu gehen, Ruhe zu finden, mit meinen Kindern viel und meinen Enkelkindern viel zusammen zu sein. Und da sieht man auch wieder, es hat immer zwei Seiten, gell?
Das passt ja gerade richtig gut zusammen, ne?
Ja.
Ja, aber ehrlich, sehr interessant. Ja, so macht man seine Erfahrungen, ne? Und dann ist es gut, wenn man ein paar Sachen eben auch weiß. Ich sage immer, es ist gut, wenn man sich vorher schon einen Schatz an Erfahrung gesammelt hat, ne? Ob man jetzt weiß, ich hole mir Hilfe, das muss man ja auch erst mal lernen. Ich hole mir Hilfe, das kann nicht jeder, das traut sich nicht jeder, da schämt sich mancher für, ne? Das ist ja schon mal eine Leistung, das zu machen, dass man guckt, mit was, du hast auch angefangen zu malen, glaube ich, war
Ja,
auch in der
habe ich.
Zeit, ne? Das waren ja auch Teile, die dich gut unterstützt haben,
Das war auch
ne?
eine Art Therapie, ja. Ich habe angefangen, als der Siegfried noch zu Hause war, so 1,5 Jahre, bevor er ins Heim ist. Und das war die blanke Therapie für mich. Es hat mir so gut getan. Und vor 2 Jahren habe ich gemerkt, es ist vorbei. Also ich hatte keine Lust mehr zu malen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich habe auch Bilder verkauft, ich hatte Ausstellungen. Und dann ist mir klar geworden, ich habe das für mich gemacht, als wirklich therapeutischen Ausgleich. Aber als ich es nicht mehr brauchte, war auch der Drang weg oder dieser Anreiz zu malen. Und jetzt habe ich meine Malsachen an meine Schwiegertochter verschenkt und meine Enkelkinder kriegen ein bisschen Farbe noch. Und es tut, fühlt sich total gut an und stimmig. Es ist gut so.
Ja, da passt auch wieder. Alles hat seine Zeit, ne? Das hast du genutzt und dann ist jetzt auch wieder gut.
Genau.
Ja. Ja, ich möchte nochmal auf deine Art, Geschichten zu erzählen, eingehen. Und zwar, Geschichten prägen sich so wunderbar ein, weil ich denke, es entstehen ja Bilder beim Hören und Lesen, egal, ne, ob man es jetzt liest oder hört. Und zu verschiedenen Gelegenheiten, das habe ich auch immer wieder gemerkt, ploppen die dann auf, diese Geschichten. Nur man erlebt irgendwas und dann zack, kommt auf einmal eine Geschichte passend dazu, die einen schmunzeln lässt oder grübeln oder aufatmen. Und du beschreibst so schön, dass Bilder Trägerstoffe von Emotionen sind. Das finde ich eine ganz tolle Formulierung.
Und ist leider nicht von mir, sondern von Robert Biswas-Diener, einem positiven Psychologen. Aber ich kolportiere das immer gern.
Ja, das ist auch toll. Also ich werde das auch in meinen Sprachgebrauch aufnehmen, weil das passt auch toll zu Lach-Yoga-Übungen. Na, also auch da arbeiten wir ja ganz viel mit Bildern, mit Fantasie, mit Vorstellung. Und das ist auch immer an Emotionen gekoppelt.
Genau.
Ja, also das finde ich, fand ich auch nochmal interessant. Das kann man ja wieder auch auf verschiedene Sachen übertragen. Und bei den Geschichten, ich glaube, das ist dein Klassiker mit dem grünen Seidenkleid.
Ja.
Aber da wollte ich dich jetzt nicht nachfragen. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich das einfach so köstlich finde.
Ja, das kann man sich auf YouTube anschauen. Da gibt es
Filme auf YouTube.
Drüber, genau.
Und du hast es in meiner Podcast-Folge 6.
Habe ich auch erzählt, ne?
Hast du es so schön erzählt. Also wer das hören möchte,
ja, ist nachhören bei dir.
Genau. Nachhören, genau. Ja. Und ich möchte dich dann lieber für eine andere Geschichte nochmal begeistern, die zu erzählen. Die weiße Tischdecke. Ich bin nämlich jetzt ein paar Tage auf dem Ems-Radweg gewesen. Dadurch war ich öfter in Lokalitäten. Und dann musste ich immer schmunzeln, wenn ich weiße Tischdecken gesehen habe. Und dachte, guck, so ist das mit den Geschichten. Zack, ist sie da. Weil das gefällt mir auch so gut, was du mit dieser Geschichte transportierst.
Ja.
Magst du das gerade erzählen?
Sehr gern, ja. Kurzfassung. Also ich war mit meinem Mann, der damals, glaube ich, noch nicht mein Mann war, sondern mein Freund, waren wir so nach einem Vierteljahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, waren wir unterwegs in Bayern zum Spazierengehen und sind dann in einem sehr schönen Gasthaus, so ein Landgasthaus, sehr edel eingekehrt und wir haben uns bestellt Hollerküchel. Hollerküchel, bayerisch. Heißt Holunderblüten, ausgebacken in Teig. Also diese Hollerküchel werden so ausgebacken und kommen dann mit Marmelade zusammen auf den Tisch. Also wir kriegten unsere Hollerküchel, weiße Damasttischdecke, weiße Servietten, ganz edel. Und mein Mann fing an zu essen und plötzlich tropfte ihm von der roten Marmelade ein großer Tropfen auf die Tischdecke. Weiße Damasttischdecke. Und ich merkte, es war ihm so peinlich. Oh, er hat sich einfach geschämt und das fand er schrecklich unangenehm. Und dann nahm er das Messer, das machen Männer ja gern, nimmt das Messer, wollte den wegmachen, den Fleck. Und das, was passiert dann? Der wird immer breiter. Also, oh, er war am Boden zerstört. Und ich wollte nicht, dass dieser Mann sich schlecht fühlt wegen so einem Quatsch. Und dann habe ich einen Löffel von meiner roten Marmelade genommen und habe den Klatsch auf die weiße Tischdecke vor meinem Teller geklatscht. Hab mein Messer genommen und hab das breit gestrichen. Das Gesicht von meinem Mann werde ich meinem Leben nicht mehr vergessen. Und er hat mir später mal gesagt, an dem Tag hätte ich sein Herz gewonnen.
Oh.
Weil wir konnten beide lachen dann darüber. Und eben, gemeinsames Lachen statt Schamgefühl ist natürlich das Beste, was passieren kann. Mhm. Und das haben wir nie vergessen. Wir haben uns das ganz oft immer wieder erzählt. Und als es dann eben um die Impulse ging, war mir völlig klar, das muss ins Buch.
Ja, Scham trennt, gemeinsames Lachen verbindet, ne?
Ja.
Stimmt, ja. Ja, das ist einfach großartig. Guck, und dann ist aus diesem dem peinlichen Klecks dann auch noch die große Liebe geworden.
Ja,
ja, das ist toll. Und du hast noch eine Tischdeckengeschichte. Und zwar war das die Geschichte, wo die Frau die neue Decke nicht aufdecken sollte.
Jetzt weiß ich, welche du meinst.
Die finde ich, find ich auch noch klasse. Erzähl die doch ruhig auch noch.
Auch einfach eine Geschichte, um zu zeigen, kein Mensch tut etwas ohne Grund. Also ich war in einem Hotel abgestiegen, Wochenende, und morgens beim Frühstück war ich alleine schon. Sehe ich am Nachbartisch, hatten wohl Leute gegessen und wahrscheinlich hat irgendjemand da einen Kakao umgeschüttet oder so, die Tischdecke. Und das sah wirklich eklig aus. Und ich sehe die Bedienung immer an dieser Tischdecke vorbeigehen. So 2-3 Mal. Und ich denke, wieso tauscht die diese Tischdecke nicht aus? Das ist ja widerlich. Und da ich aber ja Coach bin und immer gerne verstehen möchte, warum jemand etwas tut, habe ich sie zu mir gerufen und habe gesagt, wissen Sie, ich bin Coach, mich interessiert das einfach. Sie sind jetzt mehrfach an diesem Tisch vorbeigegangen. Warum wechseln Sie die Tischdecke nicht aus? Und dann guckt sie einmal rüber und sagt, ja, da haben Sie recht. Wir haben eine Anordnung, eine Regel von unserem Chef. Solange Menschen im Frühstückszimmer sitzen, also Gäste im Frühstückszimmer sitzen und frühstücken, dürfen wir die Tischdecken nicht wechseln. Ah, sag ich, das ist interessant, jetzt verstehe ich's. Und 30 Sekunden später kommt sie wieder zurück mit einer weißen Tischdecke und deckt die einfach über die Dreckige drüber. Grinst mich an, ich grinse sie an. Und es war einfach ein so schönes Gefühl. Ich habe sie nicht angemacht wegen dieser Sache. Und vielleicht kennst du das. Manchmal, wenn man schlechte Laune hat, sagt man, ja, können Sie mal diese Tischdecke auswechseln, das ist ja eklig. Und so habe ich sie verstanden, sie hat mich verstanden und sie hat reagiert. Und das hat mir so eine Freude bereitet. Und das ist so das, was ich auch Menschen immer gern mitgeben möchte. Menschen A sind unterschiedlich. Sie tun nichts ohne Grund. Manchmal verstehen wir den Grund nicht oder finden ihn auch falsch. Das kann sein. Aber die Menschen sind deswegen nicht doof, bescheuert, Idioten, sondern wir verstehen es nicht oder finden es nicht gut. Aber es ist der Unterschied, ne? Also beschimpf nicht jemanden, der etwas tut, sondern finde heraus, warum er das tut. Mhm. Und zum Beispiel beim Autofahren, wenn da einer sich vordrängelt, ne, dann kannst du dich sagen, Vollidiot, warum drängelt er sich vor? Und ich habe meinem Mann dann immer gesagt, du, vielleicht wird er gerade Vater und die Frau liegt im Krankenhaus, dann muss er sich doch beeilen. Und dann habe ich immer so kleine Geschichtchen mir ausgedacht. Irgendwann hat der Siegfried gesagt, bist du auch eigentlich manchmal auf meiner Seite oder immer auf der Seite der anderen? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin auf deiner Seite, deswegen sage ich das ja. Also ich will dich entlasten mit diesen Geschichten, damit du dich nicht ärgerst.
Genau, dem Ärger reduzieren, ne? Das ist das Gute dabei. Ja, ja, und ich finde das so klasse, weil diese Verhaltensweisen fördern ja auch, dass man die Leute nicht sofort immer in ihre Schachteln steckt, nur aus dem Hintergrund, genau, den man hat, ne? Weil es gibt ja viele Sachen, die wir eben nicht wissen, ne? Und so Kommunikation hilft, ne?
Ja.
Und der andere hat auch eine Chance zu reagieren. Das gefällt mir bei der Geschichte so klasse, dass diese Bedienung für sich nochmal überlegt hat, wie sie das lösen kann.
Ja,
damit
genau.
Damit sie es, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, allen recht macht. Aber charmant, ja, ne? Sie hat eine gute
Lösung
gefunden.
Fand ich auch. Ich habe die echt gefeiert.
Mhm. Ja, also das finde ich auch recht, richtig klasse an der Geschichte. Ja, ich würde dir gerne ein paar Stichworte geben, so die ich auch in deinem Buch gefunden habe, so als keinen Satz, sondern wirklich als Stichworte, und lade dich dazu ein, was dazu zu sagen. Okay?
Okay.
Schuld, Urvertrauen, Selbstvertrauen.
Mhm. Also ich nehme an, du spielst auf meine Kindheit an, wo wir Kinder, also alle vier Kinder eigentlich ständig gehört haben, wir sind schuld, dass es den Eltern so schlecht geht, wir sind schuld, wenn sie uns verhauen mussten, das muss man sich mal klar machen, das nennt man heute Sadismus. Also wir wurden verhauen, weil wir irgendwas angestellt haben, und dann hat mein Vater mal zu mir gesagt, und du bist schuld, dass ich mich jetzt so schlecht fühlen muss, weil ich dich bestrafen musste. Das ist schon hintertückisch, oder?
Das ist
also mit dieser
verrückt.
Schuld bin ich ja aufgewachsen, und ich sage mal gern Urvertrauen, Vertrauen. Also ich habe als Kind kein Urvertrauen in meine Eltern entwickelt. Das haben die mir unmöglich gemacht. Ich sollte mal irgendwo runterspringen. Mein Vater hat gesagt, komm, spring, und hat mir sogar die Hand hingeschickt, und ich bin nicht gesprungen. Und dann denke ich immer, ich habe kein Vertrauen in ihn gehabt. Also von wegen Urvertrauen. Was ich aber geschafft habe in meinem Leben, dass ich gelernt habe zu vertrauen. Und das fing mit mir selber an. Also ich wusste irgendwie, ich muss mich um mich selber kümmern. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich kann nicht darauf warten, dass irgendjemand mir irgendwie hier goldene Blütenblätter streut, um durch das Leben zu gehen. Und dann habe ich eben Vertrauen in mich gefasst. Ich habe gemerkt, was ich kann. Ich habe Dinge ausprobiert. Und es geht eigentlich bis heute so, dass ich noch nie in meinem Leben Pläne gemacht habe, sondern ich bin so impulsgesteuert. Wenn eine Chance kommt, sage ich einfach, ja, ich mach's. Klar. Und ich denke dann hinterher, bist du irre? Du weißt doch gar nicht, was du da machen sollst. Denk ich, ach, das fällt mir schon was ein. Also dieses Vertrauen ist aus dem Mut entstanden, ja zu sagen, Herausforderungen anzunehmen. Und ja, und es wuchs natürlich mit dem Glauben an meine Stärke und meine Fähigkeiten. und dass ich immer schon irgendwie das Richtige mache. Auf der Bühne zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte, habe ich ja meistens nur Stichworte, weil ich weiß, wenn ich den Mund aufmache und einen Satz sage, wird es was Gescheites sein. Und das ist ja immer so eine kleine Herausforderung, kannst du dir vorstellen, oder? Wenn ich noch gar nicht genau weiß, was ich sagen werde, das brauche ich. Also ich kann keine auswendig gelernte Rede halten, das ist ja gruselig. Ich brauche ein Stichwort, so wie du jetzt so merkst, und ich höre überhaupt nicht mehr auf zu reden.
Ja, ich habe mir auch gedacht, bei dir kann ich das wagen, das so zu machen. Ja, und ich finde das klasse, so deine Lebensgeschichte, das hat mich auch bei mir, und es werden viele Leser und Leserinnen das sicherlich auch erleben, dass man immer denkt, ach, das kenne ich, ach, das kommt mir bekannt vor, davon lebt es ja auch ein Stück. Ja. Und ich kenne das auch eben, diese Schuldzuweisung. Mein Vater ist früh gestorben, und dann hieß es immer, ja, wegen euch habe ich jetzt so und so gelebt, ich habe mich für euch aufgeopfert, und wenn ihr nicht wärt, dann hätte ich doch ganz anders gelebt.
Oh Gott, ja.
Naja, also ich kenne das auch mit dieser Schuld und Opfer sein und mit dem Vertrauen. Das ist bei mir auch ein großes Thema lange gewesen, und in kritischen Situationen kommt das dann halt auch gerne wieder so durch.
Ja.
Und dieses Raus aus der Opferrolle, wie wichtig ist das denn?
Ja.
Ja, anderes Stichwort, schöner Scheitern und Eigensinn.
Schöner Scheitern, Eigensinn. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du anspielst, weil ich habe auch mein Buch nicht auswendig gelernt, um ehrlich zu sein.
Also ehrlich, das ist jetzt ja was. Ja, deine Ehrlichkeit, die ist gut.
Wie war das? Schöner Scheitern und Eigensinn?
Eigensinn, ja.
Ich weiß gar nicht, ob das zusammen gehört.
Oder
gerne, ja, bitte.
Die Grinsekatzen.
Sagt oh, die Grinsekatzen, ja. Ja. Das ist eine schöne, das ist das gute Stichwort, da weiß ich, welche Geschichte du meinst. Oh mein Gott, eine der gruseligsten Momente meines Berufslebens. Ich war in Neumünster in Schleswig-Holstein, habe einen Vortrag gehalten, und ich hatte irgendwie so einen Anzug an und so ein schwarzes Top drunter. Und das schwarze Top war irgendwie aus so einem elastischen Material offensichtlich. Und ich habe geredet auf der Bühne, 400 Leute vor mir. Und während ich so rede, merke ich plötzlich, es ist so kalt am Bauch. Und ich gucke runter und sehe, dass dieses schwarze Top bis unter den Busen gerutscht ist. Am Büstenhalter quasi hat es sich dann so eingehakt. Und ich habe gedacht, ich muss sterben, ich muss tot sein, Hilfe! Habe ich mich kurz umgedreht, habe das wieder gerichtet. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich so zurück umgedreht, und dann habe ich die alle so ganz ernsthaft angeschaut. Die grinsten alle wie die Grinsekatzen. Und ich sage zu denen, habt ihr das die ganze Zeit gesehen? Und die, ja. Und ich sage, ihr seid doch das mieseste, fieseste Publikum, was ich je erlebt habe. Und die haben gewirrt vor Lachen. Die haben das toll gefunden. Und dann habe ich mich auch in der Zwischenzeit beruhigt gehabt und habe gedacht, ey, war ein guter Gag. Also freiwillig würde ich es ehrlich nicht machen, meinen runden Bauch irgendwo wie den Mond über Neumünster scheinen zu lassen. Aber im Nachhinein ist es so eine wichtige Erfahrung gewesen. Du stirbst nicht davon, wenn jemand deinen nackten Bauch sieht. Als ich Kind war, wurde uns ja noch eingeredet, wenn man den Unterrock gesehen hat, das war peinlich. Wir haben dann die anderen Kinder immer gerufen, es blitzt, es blitzt. Und heute kannst du rumlaufen und irgendwie den BH über die Bluse ziehen. Es interessiert überhaupt niemanden. Und das finde ich so toll, übrigens auch am Älterwerden. Ich war letztes Jahr auf Kreta im Urlaub und habe am Strand und habe einen Badeanzug angehabt und habe ich gesehen, die alte Kreteranerinnen sind fast alle im Bikini da ins Wasser gegangen. Und ich habe gedacht, ist das toll. Ich bin nach Hause gekommen und habe mir sofort einen Bikini gekauft. Und ich war jetzt dieses Jahr mit meinen Kindern auf Kreta und habe diesen Bikini angezogen, bin ins Meer gegangen. Und weißt du, was das Tolle ist? Keiner schaut auf eine alte Frau, die im Bikini ins Meer geht. Das interessiert die gar nicht. Ist auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, verletzend. Aber andererseits steigt ja die Freiheit, wenn du A, selbstbewusst wirst und B, älter wirst. Und das genieße ich inzwischen sehr. Ich ziehe an, was ich anziehen will. Ich male mir die Lippen rot, wie ich es haben will. Und es ist mir so wurscht, was die Leute denken. Also meistens jedenfalls. Ich schaffe es schon ganz gut.
Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ne? Das ist wirklich ein Plus vom Älterwerden. Ne? Ja. Es gibt ja diese schöne Geschichte von einer Frau, die auch sich beschreibt, wie sie als Teenie da zigmal ihre Klamotten wechselt, bis sie vor die Tür geht und wie sie sich frisiert und schminkt und tut und macht. Und als sie dann älter ist, zieht sie sich einfach ihren knallroten Hut auf und geht einfach raus, ohne vorher ins Spiegel zu gucken.
Sehr schön. Ja,
das
genau.
Gefällt mir auch gut, diese Haltung.
Ja, also, perfekt.
Das finde ich schon klasse, ja, wenn man das
erlauben darf ich dir noch eine Geschichte erzählen?
Ja, gerne.
Ganz aktuelle. Ich hatte im Frühjahr ein Gespräch mit zwei Fans von mir, sage ich jetzt mal, zwei Frauen. Und wir kamen drauf, dass man als ältere Frau in München gar nicht mehr tanzen gehen kann, weil alleine tanzen gehen, du gehst ja nicht um 12 in den Club oder sowas, ja schrecklich. Und dann haben die beiden Frauen wirklich ein Tanzevent organisiert und letzten Montag war ich dort. Die haben es wirklich geschafft, einen Raum zu finden, eine DJ anzuheuern und es bekannt zu machen. Die haben auch mitgeholfen und es waren 70 Frauen dort, also ich schätze mal zwischen 45 und 75, sowas um den Dreh, oder 80 sogar. Und wir haben 3 Stunden abgehottet, wie die Wilden.
Na toll.
Die DJ hat die ganzen tollen Rocklieder gespielt und was alles, wo man so richtig gut danach tanzen kann. Und es war so eine Freude. Wir haben einen Spaß gehabt. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie 3 Stunden am Stück getanzt. Und ich war dann so froh, dass mein Knie wieder in Ordnung ist, dass ich mir das zumuten kann. Also Sport ist doch nicht Mord, sondern zahlt sich aus. Und das war so ein schönes Erlebnis. Und wir haben getanzt. Und mal ganz ehrlich, wenn da kein Mann dabei ist, sind die Frauen viel mutiger und bewegen sich, wie sie wollen, weißt du, und gucken nicht, oh, schaut da jetzt jemand? Und es war so eine Freude und das wird wiederholt, hoffe ich. Und dann bin ich wieder dabei. Und dass wir uns diese Freiräume schaffen, finde ich so wichtig. Weil wo, ich weiß nicht, es ist in jeder Stadt wahrscheinlich so, wo kannst du tanzen gehen? Vielleicht gibt es noch so eine Tanzbar, weißt du, wo so ältere Paare sich da rumschieben. Aber dieses fröhliche, wilde, völlig bekloppte Tanzen, ich glaube, das kriegst du nur in so einer Weiberrunde. Fertig. Also es hat Spaß.
Ja, ich habe selber eine Tanzgruppe zusammen mit 2 anderen Frauen. Das hat sich so entwickelt über unser Kinderkriegen und so, dass wir uns gegenseitig vertreten haben. Also wir bieten das an. Und da machen wir genau das, was du sagst. Da sind wir albern, da können wir sein, wie wir sind. Das ist halt nur für Frauen. Aber so eine öffentliche Einrichtung, wie du das eben sagst, in so einen Club gehen oder so, das wüsste ich auch nicht. Ja. Also überhaupt ab einem bestimmten Alter, denke ich, ist das wirklich auf einmal so ein Schnitt.
Ja,
und
genau.
Auch wie du das
zu Hause vom Radio, ne?
Ja, so ungefähr. Und auch wie du das beschreibst mit den Frauen, dass man sich freier bewegen kann, weil man eben weiß, da guckt mir jetzt keiner auf die Brust oder da guckt mir jetzt keiner, wenn ich das Becken zu sehr schwinge und fühlt sich da irgendwie wie eine Einladung. Na, also das ist ja wirklich was uns dann auch schon wieder kontrolliert und einengt. Das ist ja leider so, ne?
Also ich kann Frauen nur auffordern, egal an welchem Ort ihr seid, sucht euch 2, 3 andere. Probiert das mal aus. Vielleicht kommen nicht 70, vielleicht kommen am Anfang 10. Das ist ja völlig wurscht. Also ich glaube, wir müssen uns wieder den Raum nehmen, gerade wenn wir älter werden. Weil der Raum wird nicht geboten und das heißt, wir müssen uns das selbst organisieren. Also ich bin wirklich so, ja, so ganz entflammt für diese Idee, dass überall in Deutschland, Österreich, der Schweiz und sonst wo sich ältere Frauen zusammentun und einfach rocken. Ich glaube, es würde die Welt auch ein bisschen verändern.
Ja, auf jeden Fall. Also Tanzen macht frei, ne? Also das ist genial, ne? Also danke für diesen Aufruf. Ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen, die das jetzt hören, da drauf einsteigen. Das würde mich sehr freuen.
Ja, genau. Ich würde gerne erfahren, gell?
Ja, da ich knüpfe ich auch gleich mal dran, weil in deinem Buch schreibst du ja auch einfach mal Spaß haben. Genieße deine spielerische Lebendigkeit. Das kommt natürlich meinem Lach-Yoga-Herzen sehr entgegen und auch meinem Tanzherzen. Ich habe ja so mehrere Herzen.
Schön, ein großes Herz hast du.
Genau. Und da wollte ich jetzt an dieser Stelle auch gerne ein paar Lach-Yoga-Übungen machen.
Okay.
Da lade ich dich herzlich zu ein und die HörerInnen natürlich auch. Als erstes einmal über uns selber lachen, weil das passt ja zu der Grinsekatze.
Oh,
das ist ja was ganz, ganz Wichtiges. Und du hast das auch in deinem Buch so schön beschrieben von der Oma Hanni, die auch sagt, wenn wir mit einem Finger auf andere zeigen, dann zeigen ja mindestens 3 auf uns selber.
Genau.
Na, und dann sagen wir beim Lach-Yoga auch immer, dann können wir auch gleich auf uns selber zeigen. Also nehmen wir den Zeigefinger, das ist unser Lachfinger, tippen aufs Brustbein, das ist immer das Zeichen für uns selber und lachen erstmal herzhaft. Ja, das ist eine sehr entspannte Sache, wenn man über sich selber lachen kann. Und außerdem hat man immer was zu lachen.
Stimmt.
Dann ist eine meiner Lieblingsübungen die Lachcreme.
Stellt euch bitte
die Lachcreme. Da kann man sich vorstellen, dass man auf der linken Hand eine Dose hat. Da ist die Lachcreme drin. Dann kannst du mit der rechten Hand so ein bisschen von dieser Lachcreme auf die Finger nehmen und damit die Mundwinkel nach oben Richtung Ohren schmieren. Denn wir wissen ja aus der Lachforschung, wenn die Mundwinkel hochgehen, ist das ein Impuls ans Großhirn. Der Mensch ist fröhlich und schüttet freundlicherweise die Endorphine aus, die uns dann wirklich fröhlich machen. Da können wir uns also drauf verlassen, ne? Auch wenn wir noch gar nicht heiter sind, wenn wir das die ganze Zeit machen, dann geht dieses Chemielabor los und macht uns in der Tat wirklich fröhlich.
Schön.
Diese Übung, die finde ich so großartig, weil die kann man so großartig in den Alltag integrieren.
Ja,
ob man jetzt
super.
Die Tagescreme, Nachtcreme, Sonnencreme, immer dran denken, Mundwinkel schön nach oben schmieren. Dann können
Sehr
wir auch
schön.
Als beste Medizin, man sagt ja, Lachen ist die beste Medizin, können wir noch die Lachpille einwerfen. Da haben wir auch wieder eine Dose in der Hand, rappel, rappel, rappel. Die können wir aufdrehen. Dann können wir uns eine Pille rausnehmen. Die werfen wir in die Luft und fangen sie mit dem Mund auf. Dann haben wir sie im Mund. Dann gehen wir mit der Zunge zwischen den Zähnen und den Lippen ein paar Mal hin und her, dass sie Speichel sammelt. Ein paar Mal in die eine, ein paar Mal in die andere Richtung. Wenn wir dann Speichel haben, schlucken wir diese Lachpille genüsslich runter. Dann rutscht sie in den Magen und dort löst sie sich langsam auf und dann kommt schon mal ein Kichern. Und die löst sich immer mehr auf. Ach, herrlich. Dann haben wir so richtig schön das Lachen im Bauch.
Oh, schön.
Ja, und wenn es mal nicht so lustig ist und wir ein Problem haben, das ist das, wo ich vorhin meinte, dass wir auch da wieder die Emotionen dabei haben und die Bilder für uns sprechen, ein ganz großes Problem. Wir stellen uns mal vor, zwischen der linken und rechten Hand haben wir ein großes Problem. Und das können wir zusammenschieben. Und wenn das ein doofes Problem ist, dann wehrt sich das. Da müssen wir schon ganz schön kräftig, zusammendrücken. Und dann haben wir es zusammen zwischen den Händen. Und dann kommt unsere Geheimwaffe, nämlich wir kichern in die Hand, in das Problem rein. Und Problem und Heiterkeit, also ehrlich, das Problem wird ganz schön klein.
Oh, schön.
Und dann ist es klein, wir drücken es nochmal ganz klein und dann schmeißen wir es mit einem Lachen aus dem Fenster. Ach, herrlich.
Sehr schön, wunderschön. Na,
und dann sogenannte Fehler, ne? Was ist denn ein Fehler? Wenn ich scheitere, ist das ein Fehler. Wir sagen auf der anderen Seite, wir lernen aus Fehlern. Und damit liebe ich das Fehlerlachen. Das Fehlerlachen geht so, dass wir eine Hand wie eine Schale öffnen und sagen, das sind meine Fehler.
Ja.
Die andere Hand öffnet sich, das sind deine Fehler. Dann geht die eine Hand auf unseren Kopf oben drauf, ich lerne von meinen Fehlern. Die andere Hand auf die Hand drauf, ich lerne von deinen Fehlern. Und dann kreisen die Hände auf den Kopf und wir lachen. Ach, herrlich.
Ja, schön.
Und dann noch, um etwas Ballast abzuwerfen, gibt es, das ist die Weltlachen. Da machen wir die Arme rund wie eine Weltkugel und sagen, das ist die Welt. Dann nehmen wir die Hände auf unser Brustbein, das bin ich. Und dann schütteln wir die Schultern, als würden wir was den Rücken runterrutschen lassen. Und alles, was mich rüttelt und schüttelt, da machen wir eine Handbewegung über die Schultern nach hinten, werfe ich lachend hinter mich. Ja. Ach, wunderbar.
Ja, schön.
Ja, ich habe noch ein paar Übungen, die ich machen möchte, aber da möchte ich vorher dich nochmal drauf ansprechen, auf die Selbstliebe. Und du hast von der runden Selbstliebe geschrieben. Da möchte ich dich doch bitten, drüber zu erzählen. Dann passen nämlich die anschließenden Übungen sehr schön dazu.
Die runde Selbstliebe. Also wie ich lernte, mich selbst zu lieben.
Ich glaube, das steckt da drinne.
Hast du dann ein bestimmtes Kapitel im Kopf?
Seite 49 habe ich mir aufgeschrieben. Warte mal, Seite 49.
Oh ja, guck du mal. Siehst du, ich habe es wirklich selber geschrieben. Ich weiß nicht mehr, was drinsteht.
Ja, das kenne ich von meinem Buch auch. Da denke ich auch manchmal, habe ich es denn wirklich selber geschrieben?
Ja. Aber es schreibt ja aus einem heraus. Das ist
eine
ja das.
Runde Selbstliebe, genau. Eine Frau kommt nach einem Vortrag zu mir.
Die? Ja, ja, das weiß ich noch. Also tatsächlich, eine Frau nach einem Vortrag ist zu mir gekommen und hat gesagt, Fast genommen, wie können Sie denn andere Leute coachen, wenn Sie selbst Ihr Problem nicht lösen können? Und guckt so auf meine Rundungen. Und im ersten Augenblick war ich so, pff, was für eine Unverschämtheit. So ein Hauch Scham kam auf. Kennst du so ein kleines Schuldgefühl, so, habe mich gut, schlecht gefühlt und so. Und dann habe ich, glaube ich, zu ihr gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, wie kommen Sie darauf, dass das ein Problem ist? Und das ist das, was ich damals gesagt habe, aber ich habe es noch nicht gefühlt. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich das fühle. Was glauben Menschen eigentlich? Nach welchem Muster muss man leben? Wie muss man denn ausschauen, dass man vielleicht kein Problem hätte? Also ich habe mich mit meinem Körper versöhnt, mit meinen Kilos verwöhnt, ja,
versöhnt. Ah, schön.
Ich habe mich versöhnt, dass ich eine große Nase habe. Ich weiß, die kommt von einer griechischen Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter. Ich weiß, dass ich eine Brille trage. Brillenschlange hieß es früher in der Schule. Ich weiß, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Ich weiß, dass ich bin, wie ich bin. Und ich glaube, diese Versöhnung, die bringt mir diese Heiterkeit, die ich in mir spüre. Und ich finde, Heiterkeit ist mehr sogar noch als Humor, weil es ist so eine Grundheiterkeit. Ich kann sehr gelassen mit Dingen umgehen, mit Menschen, die heute sowas sagen. Heute würde ich sie einfach nur anlächeln und denken, red du nur. Also, aber das ist ein Prozess und das sehe ich halt bei vielen Frauen auch im Coaching, in den Seminaren. Manchmal braucht es erst diesen Versöhnungsprozess, bis wir uns wirklich so annehmen können, wie wir sind. Und wir leben ja in einer Zeit des Optimierungswahns. Also wir müssen ja ständig schneller, schöner, schlanker, erfolgreicher werden. Und ich empfehle immer statt Optimierung Akzeptanz. Und ich glaube, dass die Welt ein großes Stück besser werden würde, wenn die Menschen sich selbst akzeptieren würden, so wie sie sind. Da müssen sie nämlich andere nicht niedermachen, klein machen, sich schlecht fühlen lassen. Also auch das wieder, ich finde, ein ganz aktiver Plan für einen Frieden in unserer Welt.
Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ich glaube, wenn man schafft, wirklich sich so zu akzeptieren, wie man ist, das heißt ja nicht, dass man nicht weiter sich entwickelt, ne, sondern dass man so einen Frieden dabei hat, ne. Und man kommt auch aus dieser unglaublich ätzenden Vergleichsschleife raus. Man sagt ja immer, der Vergleich ist der Anfang des Unglücklichseins. Ja, und da ist so ja ist viel es. Dran, ne.
Ja, so ist es. Ja. Ja, wenn wir aufhören würden, uns zu vergleichen, und es wird immer jemanden geben, der größer ist als du, schlanker oder dicker, wenn du das wollen würdest, mehr Geld hat, mehr Erfolg hat, mehr Freunde hat, das schönere Haus hat und du kannst dir dein Leben zur Hölle machen, wenn das dein Maßstab für Glück ist. Und das empfehle ich wirklich, diesen Maßstab zu wechseln. Guck auf dich, was dir gut tut. Guck auf dich, wie du wirkst in deiner Welt. Schau auf das, was du dieser Welt gibst, auch in deiner Rolle, egal was du machst, und sei zufrieden. Es gibt einen Philosophen, der hat mal das schöne Wort Ataraxie ins Spiel gebracht. Mir fällt auch nachher gleich der Name wieder ein, wenn wir aufgehört haben zu reden, wahrscheinlich. es kommt wieder. Und Ataraxie bedeutet Seelenruhe. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Seelenruhe. Und der behauptet, dieser Philosoph, dessen Name sich ganz hinten in mein Hirn verzogen hat, der sagt, ohne Seelenruhe gibt es kein Lebensglück. Und ich glaube, dass wir viel öfter diese Seelenruhe anstreben sollten, als dieses nach außen noch einen Filter drüberlegen und noch einen Filter drüberlegen. Und alle sollen meinen, ich bin die Größte und Tollste und Schönste. Seelenruhe ist der Schlüssel.
Hört sich
und
gut
wenn
an.
Du jetzt weiterredest, fällt mir dann wahrscheinlich gleich der Name ein.
Ja, sehr schön. Du kannst dich jetzt auch ganz entspannen. Ich mache nämlich jetzt eine Lach-Yoga-Übung. Und zwar finde ich das eben so schön passend dazu, dass das liebe ich ja bei den Lach-Yoga-Übungen, dass man das immer auch an die Themen gut anpassen kann. Und zwar dieses Ich hab mich lieb. Wir breiten die Arme weit aus. Dann geht die rechte Hand auf die linke Schulter, die linke auf die rechte. Und dann haben wir uns ja sozusagen selber im Arm. Hast du das mitgemacht? Ja. Hast du dich im Arm? Wunderbar, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, ihr habt euch auch ganz schön im Arm. Ne? Und das ist was, was man sich wirklich gut selber geben kann, sich selbst in den Arm nehmen. Und dann kann man sich so ganz sanft hin und her drehen, sich so wie wiegen, schaukeln, was auch immer man damit verbindet. Und wenn man das so macht, dann merkst du vielleicht, dass die Schulter zum Mund hinkommt. Und dann kannst du immer, wenn die Schulter ankommt, einen Kuss drauf geben und sagen, ich hab mich lieb, ich hab mich lieb. Einmal die rechte Schulter, ich hab mich lieb. Die andere, ich hab mich lieb. Und das dann so sagen, dass man es sich auch selber glaubt.
Schön, schöne Übung.
Die ist
Ja,
toll, ne? Ich liebe sie
ganz
auch,
schön.
ne? Und ich mache das dann immer gerne, wenn ich das in Gruppen mache, dass ich sage, ich habe mich lieb, oder öffne ich die Arme und sage, und euch habe ich auch lieb.
Das ist schön. Ja. Genau, weil nur Selbstliebe ist auch nett, aber die anderen auch noch zu lieben, das ist, glaube ich,
Genau.
der fortgeschrittenen Kurs.
Das finde
Genau.
ich ganz wichtig, dass man das
Ja.
dabei nicht vergisst. Es gehört
Ja.
zusammen. Ich kann nur andere lieben, wenn ich mich selber liebe, aber bei der Selbstliebe die anderen nicht vergessen. Ne? Das ist ja immer
Schön.
dieses Wechselspiel.
Ja,
Ne?
ja.
Dann die gleiche Haltung wieder, die rechte Hand auf die linke. Das heißt dann wieder und dann die, ne Quatsch, gar nicht, das mache ich, habe ich das gerade falsch gemacht. Nach vorne strecken, den rechten Arm nach vorne strecken,
Recht vor,
wieder.
ja.
Dann den linken Arm nach vorne strecken, alles.
Ja.
Dann kommt erst die rechte Hand auf die linke, richtig. Und die linke
Ja.
auf die rechte Schulter,
Ja.
gemacht. Also wieder alles richtig gemacht. Ne, so diese vier Schritte.
Ja.
Arm vor, Schulter, Schulter. Und dann können wir mit beiden Händen uns selber auf die Schulter klopfen.
Jawohl.
Ne? Und in der Gruppe mache ich das gerne, dass wir dann die Arme links und rechts wie Teleskoparme ausfahren und auf die
Und
Schultern,
gegenseitig.
auf die Nachbarn und Nachbarinnen klopfen und dann sagen, super, kalifragilistisch,
Sehr
großartig,
schön.
auch eine Sprache dafür finden. Ich habe am Anfang in den Gruppen gemerkt, die Leute kennen gar kein Wort für Lob. Das Lob kommt oft zu kurz.
Ja.
Und da auch Worte finden, was drückt dann alles aus, was wir toll machen, ne?
Ach, schön.
Dann hast du in deinem Buch auch über den inneren Kritiker geschrieben, der passt ja dazu. Und den hat eine Teilnehmerin Kaffee trinken geschickt.
Ja, genau. Das war genial.
Das finde ich klasse. Vielleicht magst du es erzählen. Und ich
Ja,
habe
sehr gern.
dazu, sowas inspiriert mich oft dann auch selber Übungen zu
Ach,
entwickeln.
schön.
Ich habe dann noch eine Übung dann dazu.
Also, inzwischen bin ich auf den Namen gekommen von dem Philosophen Epikur war es natürlich.
Ah.
Das ist das eine. Und das zweite habe ich jetzt wieder vergessen, was du von mir wolltest.
Der innere Kritiker will Kaffee
Zurzeit habe ich ein
trinken
anstrengendes
geschickt.
Leben, ich sag's dir. Okay. Und zwar frage ich immer, wenn ich merke, dass die sehr selbstkritisch sind, Menschen, Männer und Frauen, wie schaut denn dieser innere Kritiker, diese innere Stimme, die sie so niedermacht, aus? Und da gibt es ganz unterschiedliche. Und diese eine Frau, von der ich geschrieben habe, die sah ihn so als so große böse Gestalt. Und die immer sie beschimpft, dass sie zu doof ist und es nicht ordentlich gemacht hat. Und dann habe ich sie gefragt, was würden, und ich lasse die immer aufmalen. Und die hat wirklich so mit schwarzen, dicken Stiften eine Figur gezeichnet. Und dann habe ich sie gefragt, was würden Sie denen denn am liebsten sagen? Und dann sagt sie, am liebsten würde ich dem sagen, geh Kaffee trinken. Lass mich in Ruhe. Und dann habe ich sie aufmalen lassen, diese komische Gestalt, viel kleiner dann natürlich, an einem Kaffeetisch. Und dann saß er da und dann habe ich gesagt, malen Sie ihm doch noch einen Kaffee hin, dass er wirklich, ne, was zu tun hat. Sagt sie, ach, dann kriegt er noch ein Stück Torte, dann hält er den Mund. Und hatte so einen Teller hingemalt mit Torte. Und dann kam sie auf die Idee, aha, und er kriegt jetzt noch eine Zeitung. Dann kann der in die Zeitung gucken und schaut mir nicht dauernd zu. Und glaubst du, dass das ihr schon geholfen hat, diese innere Stimme auf jeden Fall mal auf leiser zu stellen? Ob man sie ganz wegkriegt, das kriegt man nicht mit einer Übung, nehme ich mal an. Aber diese innere Stimme, die uns nicht wohlwollend gegenübersteht, sondern die uns immer klein macht, das ist meistens eine Stimme, die wir aus der frühen Kindheit kennen oder aus der Kindheit. Und wenn wir die mal zur Ruhe bringen, ist auch ein Weg zur Seelenruhe. Und es hilft uns, mit uns selbst versöhnen, ganz schlicht gesagt. Also uns nicht ständig unsere eigenen Fehler selbst um die Ohren zu hauen. Und ich hatte in meinem Mann, in Siegfried, da einen sehr guten, wie soll ich mal sagen, Mentor in diese Richtung. Der hat nämlich mal, als ich mich wieder selbst beschimpft hat, gesagt, niemand beschimpft meine Frau und schon gar nicht sie selbst. Ist das nicht ein schöner Satz?
Das ist toll. Das
Und
ist
das
toll.
könntest du vielleicht auch aufnehmen in deine Übungen.
Ja,
Niemand beschimpft dich und schon gar nicht du selbst.
Ja. Ja, und das ist ja das Verrückte, ne? Und das macht ja wieder diesen inneren Kritiker aus. Das muss ja gar nicht mehr der ursprüngliche Mensch sagen. Man hat es
Nö,
so
genau.
konditioniert,
Ja.
dass man es sich ja schon andauernd selber
Ja,
sagt,
das
ne?
ist das Schlimme.
Ja, das ist das Schlimme. Und das ist aber auch die große Chance wiederum, dass man den inneren
Yes.
Kritiker vielleicht auch mal was anderes sagen lässt, ne?
Ja, genau. Ganz
Ja,
genau.
mir hat das mit dieser Bildhaftigkeit so gut gefallen. Und wie schon eben gesagt, beim Lachyoga arbeiten wir ja auch ganz viel mit dieser bildhaften Vorstellung. Es geht ja ganz gerne auch so ins Pantomimische.
Ja.
dann habe ich mir so vorgestellt, dass wir selber uns, also du hast es ja mit dem Malen erzählt, dass die Klientin das gemalt hat. Mhm. Und wir können uns jetzt mal vorstellen, dass wir den inneren Kritiker darstellen, dass wir vielleicht ein grimmiges Gesicht machen und der Zeigefinger, ne, der Dudu-Finger, ne, oder der andere Arm so mit der Faust so, wie kannst du nur, was machst du da schon wieder, wie kann man nur, die Sätze, die kennen wir ja wahrscheinlich alle, diese ganzen, da sind viele sicherlich mit aufgewachsen.
Ja.
Und dass man dann sagt, so, jetzt habe ich dieses Bild und dieses Gefühl von dem Kritiker. Ich merke auch, das macht ganz viel Spannung. Das bringt keine Entspannung. Ne? Ich habe gerade, wenn ich da so in diese Bewegung reingehe, habe ich beide Fäuste und bei der einen hat noch den Zeigefinger nach oben und die Schultern so ein Stück hochgezogen. Ne? Mhm. Hast du auch?
Habe ich auch.
Ja, guck, ne?
Zwei Fäuste und der eine zeigt noch so.
Ja, irre, ne? Und das Gesicht ist ganz knitterig. Ja. Ne? Also der innere Kritiker kommt nicht so gut weg, ne?
Böser Kerle.
Und jetzt als nächsten Schritt können wir uns vorstellen, wo genau fühle ich den denn in mir? Fühle ich den mehr im Bauch oder im Kopf oder mehr in den Händen? Dass man nochmal wahrnimmt, wo turnt denn der eigentlich rum? Oder ist der überall? Na, dass man das für sich nochmal so eruiert, wo befindet der sich denn? Also ich merke, dass es bei mir ziemlich in den Händen und ein bisschen
auch, genau,
tiefer.
Das Gefühl haben wir auch gerade.
Ja, guck.
Und dass in den Händen.
Ja, und dass wir uns genau an den Stellen, wo wir das jetzt am dollsten merken, vorstellen, da ist ein Ventil. Und dieses Ventil, das ziehe ich jetzt. Und dann macht es... Und dann schüttel ich mich. Und schicke ein Aufatmen und ein Kichern durch mich durch. Weil Lachen ist ja Atmen. Wenn wir lachen, wissen wir immer, wir atmen. Da kommt alles gut in Fluss. Und wie fühlt sich das jetzt an?
Ganz leichte Hände habe ich jetzt.
Ja, ne?
Ja. Gibt auch so eine Kennst du den Spruch, der mal auf einem Grabstein einer alten Frau stand? Wie war das? Zwei starke Hände haben aufgehört zu schlagen.
Oh nein, oh böse. Nein.
Aber Wahnsinn. Ich habe das so nachvollziehen können.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Das ist traurig und wahr, ne? Ja.
Aber man kann sich befreien davon. Das ist das
Ding. Das ist das Ding. Und das ist so klasse, wenn man dann ein Vehikel dafür hat. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, ne? Ob wir das Tanzen nehmen, das Singen, das Malen. Ich mache es halt sehr, sehr gern über diese Lach-Yoga-Geschichten. Ich bin ja von Grund auf Physiotherapeutin. Mir kommt das sehr entgegen
körperlich.
Mit Bewegung und Körper. Und wir haben ja so viel im Körper abgespeichert. Gerade aus jungen Jahren haben wir das ja im Körper drin. Und damit arbeiten zu können, das finde ich großartig. Und ich denke, eben haben wir es ja auch als kleines Beispiel gespürt, wie wir im Körper mitgehen und wie wir es darüber auch auflösen können. Ne?
Schön. Meine Hände sind immer noch ganz leicht.
Oh, wie schön. Ja, wie schön. Und dann brauchen wir auch noch, finde ich, als Gegenpol. Jetzt haben wir uns ja klein gemacht, uns angespannt. Und dann habe ich eine Übung auch irgendwann mal entwickelt, die ist so ähnlich wie mit dem Fehlerlachen, dass wir eine Hand die linke wie eine Schale nehmen und dann die rechte wie eine Schale. Mhm. Bei der linken Hand sage ich, ich muss. Bei der rechten Hand, ich sollte. Dann nehmen wir beide Hände ganz entschieden aufs Brustband und sagen, ich bin. Und dann in diese Siegerpose mit den Armen hoch und rufen, genau. Ich muss.
Ich muss überhaupt nichts. Ich muss nur sterben, sage ich immer.
Und ein kräftiges Ja. Und wir wissen ja, Motion makes emotion. Ne? Also alles, was wir mit dem Körper machen, ist ein wunderbares Wechselspiel.
Ja.
Da können wir eine ganze Menge mitmachen, wenn wir es denn wollen. Immer wunderbar. Wichtig, wenn wir es denn wollen. Ja. Du hast geschrieben in deinem Buch den Unterschied glückliches Leben und geglücktes Leben. Da bin ich auch neugierig, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo da der Unterschied ist. Magst du uns darüber aufklären?
Ja, also ich habe viele Weiterbildungen, Fortbildungen in Sachen positiver Psychologie gemacht. Und das ist nicht positives Denken, sondern es ist die Wissenschaft, die erforscht, was Menschen froh, gesund und langlebig macht, so ungefähr. Und da habe ich von Martin Seligman, das ist einer der Protagonisten, ein Psychologieprofessor aus den USA, habe ich gelernt, a happy life. Da hat man so das Gefühl, man geht die ganze Zeit grinsend durch die Welt. Ne? So, haha, ist alles schön. Haha, schlag mich ruhig, macht nichts. Und er meint, das ist nicht das Ziel. Ein geglücktes Leben bedeutet, dass es überwiegend gelungen war oder gelungen ist. Also wir sind eben nicht immer happy und nicht immer glücklich. Aber es ist trotzdem okay. Also geglücktes Leben heißt, ich habe ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Jetzt kommst du gleich wahrscheinlich auf meinen Untertitel wieder zu sprechen. Das kommt nämlich daher. Also selbstbestimmt führt zu einem geglückten Leben. Das Wissen um die eigenen Stärken, also auch dieses Wilde, sich trauen, Mut zu haben, gehört zu einem geglückten Leben. Und Klugheit, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Sich auch, also mit guten Menschen verbünden und Menschen, die mir nicht gut tun, sich von denen zu entfernen, gehört dazu. Also die Weisheit gehört dazu. Und dieses geglückte Leben ist so ein Leben, wo du so am Schluss sagen kannst, ja, ist gut gewesen. Also ist nicht alles gut gewesen. Und das ist ja auch die Quintessenz meines Buches. Ich habe ja viele wirklich gruselige Sachen in meinem Leben erlebt. Aber das heißt nicht, dass ich nicht ein geglücktes Leben geführt habe, weil ich habe rausgefunden aus den Situationen, ich habe mich befreit aus Situationen, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, die mich sehr weitergebracht haben. Ich habe ja und nein sagen gelernt. Und von daher kann ich, glaube ich, wirklich sagen, bis jetzt, und ich hoffe, es kommen noch 30 geglückte Jahre, schon mal auf einen sehr geglückten Lebenslauf zurückblicken. Und das macht mich auch so fröhlich.
Ja, das finde ich großartig. Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen darf, ne? Dass es eben trotz dieser Tiefgänge ein geglücktes Leben ist. Und gerade das macht ja auch den Tiefgang, das macht ja auch viel Verständnis fürs Leben. Und du kannst dadurch ja auch wieder die Essenz weitergeben. Und das ist ja auch genau das, was du ja so großartig machst.
Ja, weitergeben und aber auch erinnern, wenn du wieder mal in so ein Loch fällst. Das finde ich so spannend. Also ich habe jetzt kapiert, ich habe mich aus wirklich tiefen Löchern rausgearbeitet. Und wenn jetzt wieder mal was käme, was mich sehr traurig macht, glaube ich, wäre ich ein bisschen zuversichtlicher, dass ich in absehbarer Zeit da auch wieder rauskomme. Und ich finde diese Zuversicht, das ist das, was wir in so einem Leben brauchen, weil das Leben ist nicht immer schön. Aber Zuversicht hilft uns, uns aufzusetzen, aufzustehen, loszulaufen und wieder dieses Leben in Angriff zu nehmen.
Genau. Ja, da hast du ein schönes Stichwort gegeben. Da wollte ich nämlich auch noch gerne mit dir drüber sprechen. Du hast ja so wunderbare Übungen. Zum Beispiel eine Prise Zuversicht und der gute Dinge Streuer. Ich.
Genau, genau. Genau, ja, haben wir jetzt schön dahin geführt.
Erzähl doch bitte den HörerInnen mal davon, was es damit auf sich hat.
Ja, also. Ich habe mal in einem Coaching gemerkt, dass eine Frau sich viel vorgenommen hatte, aber die Umsetzung war schwierig. Und dann hat sie mir den Satz gesagt, mir fehlt die Zuversicht, dass ich das wirklich schaffe. Und dann habe ich ganz spontan, und ich liebe meine Arbeit, weil ich so auf Ideen kommen darf, ganz spontan zu ihr gesagt, wissen Sie, was ich machen würde? Ich würde am nächsten Haushaltswarengeschäft aussteigen, wo ich vorbeikomme, und würde mir einen kleinen Salzstreuer kaufen. Und da würde ich Zuversicht reintun. Und wie die aussieht, das entscheiden Sie. Ob Sie Zuversicht auf lauter kleine Zettelchen schreiben, zusammenknüllen und reintun oder bunte Liebesperlen reintun. Jedenfalls wissen Sie dann, da ist Zuversicht drin. Und den stellen Sie sich bereit. Und immer wenn die Zuversicht Sie gerade verlässt, dann streuen Sie sich Zuversicht aufs Hirn. Also, dann habe ich diese Handbewegung gemacht. Du nimmst so den Salzstreuer. Vielleicht können die Zuhörerinnen und Zuhörer das gleich mal ausprobieren. Das kann man nämlich auch mental machen, ohne Streuer. Also, du nimmst so den Salzstreuer in die Hand und streust dir die Zuversicht auf deinen Kopf, also aufs Hirn, wie man neuerdings sagt. Und du glaubst nicht, welchen positiven Effekt das hat. Also diese Frau, bei der hat es wirklich gewirkt. Sie hat erzählt, am Anfang im Büro hat sie noch 6, 7 Mal am Tag diesen Streuer genommen und sie, die Kollegen hätten ein bisschen komisch geschaut, aber es hätte gewirkt. Und dann sagte sie eben, und inzwischen habe ich gemerkt, es funktioniert auch nur mental. Also man muss sich's nur vorstellen. Und das finde ich so schön, dass es uns hilft zu spinnen. So, die Sachen lustig zu nehmen und nicht immer so bitter ernst und so erdenschwer, sondern dass wir auch darüber lachen können, wie bescheuert wir sind. Und dann glauben wir das und dann tut uns das gut. Prima, mehr wollen wir doch gar nicht.
Ja, die Kraft der Vorstellung, ne? Da steckt eine Menge drin.
Absolut.
Ne, ins Negative sind die Leute meistens
Leider,
begabter.
das haben wir so gelernt, ja.
Das haben wir so gelernt.
Aber wir
Das
können
kenne ich ja
umlernen, das
auch.
ist die gute
Genau.
Nachricht.
Genau, und das ist das Großartige. Dazu gehört auch, such dir einen Mutmachsatz.
Ja. manchmal müsste man wirklich Mut beweisen und manchmal haben wir Angst davor. Also in dem Buch habe ich eine Geschichte geschrieben, die will ich jetzt gar nicht groß erzählen. Da habe ich mich in einem Augenblick etwas getraut, was mir, also ich habe vor Wut heulend habe ich einen jemanden zusammengeschrien sozusagen. Und der hat es auch verdient, ehrlich gesagt. Vor Publikum, vor anderen Menschen. Und ich habe wirklich gedacht, ich muss hinterher sofort abreißen und ich kann ja denen nie wieder in die Augen schauen und so. Und dann habe ich von einem anderen Teilnehmer dieser Veranstaltung einen Silbergroschen geschenkt gekriegt, einen alten Silbergroschen von 1800, ich glaube 48 oder sowas, aus dem Königreich Hannover. Und der sagte zu mir, diesen Groschen, diesen alten Silbergroschen habe ich von meiner Großmutter geerbt und ich wusste nie, wofür ich den brauchen kann. Aber der war immer in meiner Geldbörse und den schenke ich Ihnen, weil heute sind Sie die streitbare Frau, die meine Großmutter damals war. Oh, und kannst du dir vorstellen, das hat mich so beglückt. Dann war ich wieder, kam ich wieder so langsam zu mir und ich habe mir den dann in einen Medaillon fassen lassen und trage den bei mir, gerade wenn ich Mut brauche. Also wenn ich besonders viel Mut in irgendeiner Situation brauche, mache ich die Kette um und es hilft mir. Und das kann so ein Zeichen sein, wie du sagst, ein Bild oder ein Schmuckstück. Man kann in einen Ring so einen Gedanken reindenken oder eben man macht sich, ja, man schreibt sich so Mutsätze auf, die wir in schwierigen Augenblicken brauchen. Und das kann der Satz sein, ich bin, wie ich bin und ich will so bleiben. Oder wenn ich meine Meinung sage, haben die anderen das zu akzeptieren. Die müssen nicht meiner Meinung sein. Oder wir sagen, was sagt man in Norddeutschland? Wat mut dat mut. Also, wenn ich das Bedürfnis, diese Emotion in mir spüre, dann lasse ich sie auch raus. Mhm. Ich sage immer, man muss nicht kleine Kinder als Gegenpart nehmen für sowas, aber erwachsene Menschen müssen das aushalten können. Und ich mache das nicht mit Vorsatz und ich habe das damals auch nicht mit Vorsatz gemacht. Aber im Nachhinein bin ich so glücklich, dass ich mich getraut habe. Ich glaube, ich wäre erstickt an meiner Wut, wenn ich das nicht gesagt hätte. Und so kommt im Nachhinein ganz oft aus so einer Situation, wo wir denken, mal bin ich eigentlich irre geworden, was sehr Gutes raus. Und diesen Mut möchte ich gerne weitergeben. Trau dich. Und dann kriegst du manchmal eine auf den Kopf und manchmal findet der andere nicht toll, was du gesagt hast. Aber wenn es raus muss, muss es raus. Das wäre auch so ein Mutmachsatz.
Ja, und es gehört ja auch zum Authentischsein dazu. Ich glaube, du wärst wirklich daran erstickt. Also die Geschichte, die ist wirklich großartig. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr das Buch habt, das nochmal nachzulesen. Das ist wirklich großartig. Da hast du dich richtig was getraut und bist durch was Tiefes durchgegangen, was ich gut nachvollziehen konnte.
Und ich glaube, ich würde mich heute schämen, wenn ich es nicht gesagt hätte.
Genau.
Lieber so rum.
Ja. Genau, lieber so rum, ne? Genau. Ja, und das ist ja auch schön, dass du das wirklich als positive Erfahrung dann mitnehmen konntest, ne? Letztendlich, ne?
Letztendlich, ja.
Ja, da bist du durch richtig was durchgegangen, aber das muss man eben dann manchmal auch, ne? Du bist halt mutig.
Aushalten können, ja.
Ehrlich, authentisch, das bedarf auch, ja. Man muss mit den Konsequenzen leben können, ne?
Ja, das ist es.
Ja. Ja, bevor ich zu meinen letzten Standardfragen kommen werde, wollte ich dich noch...
Du hast schon so lange geredet.
Ja, ich würde so gerne auch so vieles fragen.
Ich habe noch einen Termin heute.
Ich würde dich gerne auch zu Träumen und Zielen fragen, zu Vorbildern, zum Puzzleleben,
das ist so viel,
zum Koffer, weiße Tüte.
Du musst dann wirklich bald weg.
Ja, genau. Ich sage das jetzt nur so, damit die Hörer neugierig werden auf deine Geschichten, weil das Buch lohnt sich wirklich. Das sind tolle, tolle Sachen. Aber was ich dich noch fragen möchte, das sind so meine Schlussfragen. Du kennst sie ja eigentlich schon. Die erledigt sich fast zwar, weil du hast ja schon viel von Witz, Lachen, Humor geredet, was dir wichtig ist. Dennoch stelle ich die Frage, welche Rolle spielt für dich ganz persönlich in deinem Leben Witz, Lachen und Humor?
Ich glaube, die haben mir das Leben gerettet manchmal. Also ich erinnere mich an meine Kindheit, also jetzt mache ich wirklich ganz kurz, dass ich die Gabe hatte, wenn in der Familie so die Spannung so stieg und mein Vater so sauer wurde, habe ich es manchmal geschafft, mit einer lustigen Bemerkung die Spannung zu lösen. Also ich glaube, da hat es uns Kindern wirklich manchmal, ich sage jetzt mal das Leben gerettet, aber die nächste Tracht Prügel verhindert. Und auch sonst in meinem Leben habe ich mit Witz und ich sage jetzt mal, ja so Naseweisheit, ne, so ein bisschen, habe ich schon oft so Spannungen aus Situationen rausnehmen können. Und das hat mir ganz oft geholfen, ja.
Ja, es hört sich gut an. Ja, da steckt schon auch eine große Kraft drin, ne? Da kann man schon was auflösen und abwenden. Welche Botschaft hast du noch für unsere HörerInnen?
Ich möchte ein Beispiel sagen. Eine Botschaft in einer Geschichte, du kennst mich ja.
Ja, gerne, gerne.
Ich wurde eingeladen, zu so einer Kartenspielrunde dazuzukommen. Und da war ich zweimal und es hat mir total Spaß gemacht. Und dann sagte mir eine der Frauen, ja, nächstes Mal ist der und der dabei. Boah, du wirst sehen, das ist ein Kotzbrocken. Also, oh, der ist ja unerträglich und so. Sag ich, du, mach nichts, ich komme mit allen Menschen zurecht. Und dann kam der rein mit seinem Hund. Und ich sage als erstes, oh, bist du ein schöner Hund. Wen hast du denn mitgebracht?
Ja,
Und dann hat dieser Mann das erste Mal gelacht. Und wir haben einen so lustigen Abend zu dritt verbracht und haben Karten gespielt. Und es war nur lustig und nett. Und ich glaube wirklich, dass wir mit Humor, mit Heiterkeit, mit dem alles nicht so fürchterlich ernst nehmen, uns nicht immer herausfordern lassen, ganz viele Situationen entkrampfen können und einfach eine gute Basis herstellen. Jetzt Freitagmorgen habe ich wieder diese Runde und da ist dieser Herr wieder dabei und ich freue mich schon auf den. Und ich habe gedacht, das kriegen wir wieder hin. Wir lachen den ganzen Abend und ich finde, das ist der Schlüssel zu einem gelassenen Leben, zum entspannten Umgang mit Dingen, mit Menschen, die anders sind als wir selbst. Also du bist da auch Schlüsselhalterin und da, das finde ich klasse, was du machst.
Dankeschön. Ja, und meine Botschaft ist das, was du bei deinem neuen Buch so wunderbar als Untertitel genommen hast. Lebe selbstbestimmt und wild und weise. Das kommt beim Lachyoga-Herzen sehr entgegen. Herz und
Dankeschön.
Verstand, Hand in Hand, mit einer großen Spur gesunder Albernheit.
Wunderbar,
Ja,
wunderbar.
aber ich glaube wirklich, dass man, wie du auch sagst, da kommt man leichter durchs Leben und kann den Hindernissen besser trotzen. Die sind ja nun mal da. Und meine Haltung ist ja auch, Lachen ist Motoranker, Ventil und absolutes Lebensmittel, ne? Also
Absolut, ja.
das, ja, dieses Lebensmittel, ich finde, das sagt doch schon alles, ne?
Jawohl. Sehr schön. Also ich müsste das Lachen in Tüten geben,
Das machen wir jetzt noch, liebe Sabine. Zum Schluss lade ich immer zum gemeinsamen Lachen ein. Lass uns doch noch eine Runde zusammen lachen, okay?
Okay.
Okay, es geht los.
Ich glaube, ich habe so ein Altstimmenlachen. Merkst du das? Ich kann gar nicht so hoch.
Das hört sich gut an, ne? So richtig satt aus dem Bauch raus, das ist toll. Oh, wunderbar, ach großartig. Ja, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch. Es war wieder so informativ, inspirierend, bereichernd und voller Freude. Sehr schön. Sehr
Ich
gut,
danke
sehr gut,
dir, liebe
ja.
Silvia. Danke dir.
Ja, gerne. Da würde ich sagen, heiter weiter und dann demnächst vielleicht wieder auf ein weiteres Mal.
Sehr gerne. Mach es gut.
Tschüss.
Liebe Grüße an die Hörerinnen und Hörer.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.